Domradio Menschen
Podcast. Sein Lieblingstier ist das Mammut. Und wenn er groß ist, möchte er gerne eine riesige Wohnung haben und gut kochen können. Hat Max Pilger mal vor vielen Jahren in einem Fragebogen der katholischen jungen Gemeinde St. Heinrich in Köln geschrieben. Heute ist er groß, so viel ist klar. Ob er eine riesige Wohnung hat, gut kochen kann und immer noch auf Mammuts steht, das klären wir heute in der Sendung Menschen. Aber wir sprechen auch darüber, wie es ist, heute als junger Mensch für die Kirche arbeiten zu wollen, welche Rolle die Gemeinde St. Heinrich in seiner Berufswahl gespielt hat und wie es ist, in der Gemeinde Hürnberg-Pfingst Ehrenamtlichen in ihrer Arbeit zu unterstützen. Herzlich willkommen, Max Pilger. Herzlich willkommen, alle, die eingeschaltet haben. Am Mikrofon Angela Krumpen. Die Sendung Menschen im Domradio. Heute zu Gast ist Max Pilger und die Sendung fängt immer mit dem Fragebogen an, in der der Gast sich selber vorstellt. Deswegen bitte Alter.
Ich bin 27 Jahre alt.
Könnte sein, dass das der Rekord ist, des jüngsten Gasts in der Sendung Menschen. Beruf?
Ich bin Student und Engagementförderer in der Gemeinde St. Theodor und St. Elisabeth hier in Köln, in Höfi.
Berufung?
Ja, das ist eine spannende Frage. Mhm. Das versuche ich gerade rauszufinden.
Okay, wir haben ja auch noch 2 Stunden Zeit.
Genau.
Religion?
Römisch-katholisch.
Wie gerne?
Auch sehr schwierige Frage.
Sind ja nicht hier, um leichte Fragen zu stellen.
Nein, das ist wohl richtig. Oft sehr kritisch und oft wirkt es wahrscheinlich so, als wäre ich es nicht gerne, aber ich glaube, ich habe zum Beispiel nie drüber nachgedacht, zu einer anderen Konfession oder Religion zu wechseln. Also ich bin da sehr verwurzelt drin und irgendwo schon gerne.
Von meinem Vater habe ich
ein Minimum an handwerklichem Geschick wenigstens mitbekommen. Das ist sehr gut. Und ansonsten sehr viel Gelassenheit, glaube ich.
Meine Mutter hat mir beigebracht.
Rechtschreibung, ganz wichtig. Und eine gute Ausdrucksweise. Viel zu lesen.
In der Gemeinde konnte ich als Kind
mich total frei ausprobieren und entfalten.
Das Mammut hat mich fasziniert, weil
es ist irgendwie gemütlich.
Gemütlich. Meine erste Ferienfreizeit war grausam, weil?
Weil es ein Zeltlager war, weil ich ziemlich oft in den Schlafsack gepinkelt habe und meine Geschwister, ich dachte, meine Geschwister hätten Angst, deswegen habe ich viel geweint. Denen ging es aber gut.
Im Chor in der Nachbargemeinde konnte ich?
Singen. Und ja, das war schön.
Im freiwilligen sozialen Jahr konnte ich?
Ganz viel über mich selbst lernen und vor allem Selbstbewusstsein entwickeln.
Reisen ist nicht so mein Ding, weil?
Weil es zu Hause auch schön ist und hier die spannenden Dinge irgendwie passieren.
Weil hier die gemütlichen Mammuts sind.
Naja.
Pastoralreferent will ich werden, um?
Kann ich so nicht sagen. Ich weiß noch nicht, ob ich Pastoralreferent werden will. Wenn ich es werde, dann um irgendwas Sinnvolles zu tun und mich dabei frei bewegen zu können.
Um ein guter Pastoralreferent zu werden, muss ich vor allem
meinen Frieden damit machen, in welchen Strukturen ich mich bewege und da einen guten Weg zu finden, glaube ich.
Im Moment ist die Kirche als Arbeitgeberin für mich
unattraktiv.
Ehrenamt in der Kirche läuft gut, wenn
ich Dinge selbst entscheiden kann, wenn Menschen ja selber entscheiden können, was sie machen, wie sie es machen wollen und dafür gewertschätzt werden, und zwar ehrlich gewertschätzt werden.
Als Begleitung für Ehrenamtler kann ich
Rahmenbedingungen vielleicht schaffen, Wertschätzung geben und letztendlich ja Räume zur Verfügung stellen, die irgendwie genutzt werden können.
Und als Begleitung für Ehrenamtler muss ich?
Im Optimalfall genau das tun, was ich kann.
Wenn ich meine Freunde bekoche, würden sie mir für meine Kochkunst wie viele Sterne geben?
Das kommt drauf an, ob ich was ausprobiere oder was altbewährt ist. Ach, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich koche gerne und meistens schmeckt es ganz gut.
Ein katholischer Verband ist gut, wenn?
Wenn er sich nicht zu viel mit sich selbst beschäftigt. Sondern also nicht zu viel auf höheren Ebenen irgendwie um sich selber kreist, sondern viel Energie vor Ort irgendwie investiert und gute politische Außenvertretung in Kirche und Gesellschaft reinmacht.
In der Schule wollte ich nicht arbeiten, weil?
Das ein sehr starres System ist, LehrerInnen immer in dem Zwiespalt hängen, eigentlich nicht pädagogisch arbeiten zu können, das aber zu müssen. Und LehrerInnen arbeiten so viel alleine, das kann ich nicht.
Kirche hat eine Zukunft, wenn?
Wenn sie die Zeichen der Zeit erkennt und nach draußen geht an die Ränder der Gesellschaft und nicht sich nur auf die konzentriert, die noch da sind.
Mein Traum von Kirche ist?
Eine offene Kirche.
Gott ist?
Liebe.
Viel Zeit für diese Themen jetzt in der Sendung Menschen mit Max Pilger.
Domradio. Menschen.
Unser Gast heute in der Sendung Menschen ist der Theologiestudent Max Pilger, der sich auf dem Weg zum Pastoralreferenten erstmal befindet, aber noch nicht so ganz genau weiß, ob er das denn auch wirklich sein oder werden möchte. Max Pilger, in deinem Interview haben Sie mal gesagt, das große Problem ist für mich, dass ich die katholische Kirche in ihrer Rolle als Arbeitgeberin als übergriffig erlebe. Warum?
Ach, ich glaube, das fängt bei, ne, das liegt an vielen, vielen Arbeitsbedingungen einfach im kirchlichen Arbeitsrecht. Das fängt an bei der Residenzpflicht für PastoralreferentInnen, die es hier im Erzbistum Köln gibt, dass ich also da leben muss in der Gemeinde, in der ich auch arbeite, was sicher Sinn ergibt für die Arbeit selber, was mich aber in meiner Freiheit einschränkt. Das geht weiter bei den bekannten Bestimmungen oder den Haltungen zum Thema nicht-eheliche Lebensgemeinschaften, gleichgeschlechtliche Partnerschaften und hört letztendlich bei der großen strukturellen Machtfrage irgendwie auf. Also wie sehr kann ich mitbestimmen in den Strukturen, in denen ich mich bewege.
Also darum, das höre ich, darum geht es. Es ist eine Arbeitgeberin, Kirche ist eine Arbeitgeberin, die natürlich sehr stark, sehr, sehr konkrete Vorstellungen davon hat, wie ihre Mitarbeiter und ihre Angestellte leben. Und das ist das, was sie stört.
Es ist ein Teil davon, was mich stört. Was ich zum Beispiel auch als störend empfinde, ist die Tatsache, dass man sich nicht frei auf Stellen bewerben kann, sondern dass die Personalabteilung einen Pool von PastoralreferentInnen hat und freie Stellen und dann das von der übergeordneten Ebene betrachtet und Vorschläge macht. Natürlich habe ich da Mitspracherecht, aber keine Entscheidungskompetenz. Mhm. Und das ist so eine Art von Pseudopartizipation, die mir irgendwie, die in mir ungute Gefühle erzeugt, weil ich mich da ausliefern muss.
Gibt es die Möglichkeit, darüber im Gespräch zu sein? Also das ist jetzt in einem katholischen Portal, dieses Interview, aus dem ich zitiert habe, ist im Internet in einem katholischen Portal erschienen. Haben Sie die Möglichkeit, darüber zu sprechen? Also sich darüber mit denjenigen, über die Sie das sagen praktisch, also mit denen zu sprechen?
Ja, die Gelegenheit gab es tatsächlich schon sehr konkret. Ich habe mit der Frau Röttgen von der Personalabteilung in einem Studienteil zusammengesessen, in der Podiumsdiskussion beim Bund der Deutschen Katholischen Jugend auf der Hauptversammlung und habe genau über diese Fragen diskutiert, katholische Kirche als Arbeitgeberin und vor allem die Frage, warum interessieren sich so wenig junge Menschen für pastorale Berufe? So, da habe ich viel Verständnis erfahren, aber auch das Signal, naja, aber so ist es eben. Und es ist sinnvoll, sich ein zweites Standbein zuzulegen. Hat sie sehr deutlich gesagt. Und letztendlich ist es da eine Frage, ob ich mich für diese Strukturen entscheiden kann oder nicht.
Ja, es ist tatsächlich, also es ist halt einfach, Kirche ist eine Arbeitgeberin, die viel Sicherheit bietet, aber eben wirklich sehr konkrete Vorstellungen hat. Und die Frage ist, ob Sie sich da langfristig drin sehen können. Also auf dieser Podiumsdiskussion, wenn Sie sagen, das Thema war, warum sind so wenig junge Menschen, interessieren sich für pastorale Berufe, glauben Sie denn, dass sich mehr junge Menschen für pastorale Berufe interessieren würden? Wären die jungen Menschen dann selbstbestimmter, wenn es um den Beruf ging? Also haben Sie ja gerade beschrieben, also selber mehr Einfluss auf die Stelle zum Beispiel zu haben. Wäre das dann anders?
Ich kann da vor allem von mir sprechen und für mich wäre es anders, ja. Also ich glaube, man muss trennen. Also das erste Interesse muss irgendwie da sein. Man muss dahin kommen, zu sagen, ja, ich interessiere mich dafür, ich setze mich damit auseinander und merke dann, was es für Bedingungen gibt. Also es sind zwei Schritte. Bei mir ist es so gewesen, ich fand den Beruf attraktiv. Ich habe angefangen, das zu studieren. Ich habe mich damit auseinandergesetzt und merke jetzt, das kann ich mir so eigentlich nicht so richtig vorstellen. So, also beide Schritte muss es, glaube ich, irgendwie geben, damit das eine Zukunft hat. Weil es ja auch irgendwie ein Problem ist, was sich reproduziert, da ich das Interesse irgendwie des, an dem Beruf dadurch bekommen habe, dass ich charismatische Menschen kennengelernt habe. Und wenn die aber weniger werden, werden es natürlich auch weniger Menschen, die sich für den Beruf interessieren. Und so ist es irgendwie eine Abwärtsspirale.
Diese charismatischen Menschen, von denen Sie gesprochen haben, über die sprechen wir gleich. Das ist eigentlich das, was überhaupt gemacht hat, dass Sie sagen, ja, ich überlege mir, ob Kirche meine Arbeitgeberin wird. Das, damit sind Sie ja in Ihrer Generation ganz klar, gehören Sie zu einer Minderheit. Dass das so ist, hat viel mit Ihrer Gemeinde St. Heinrich in Köln zu tun. Und darüber sprechen wir nach den Nachrichten. Unser Gast heute in der Sendung Menschen ist der Theologiestudent Max Pilger. Dass Sie sich auf den Weg gemacht haben, Theologie zu studieren und sich einen Beruf, zum Beispiel den des Pastoralreferenten in der Kirche, vorstellen konnten, als Sie losgegangen sind, hat viel damit zu tun, dass Sie in St. Heinrich in Köln groß geworden sind. Warum? Was hat das damit zu tun?
Ich war einfach in diesen Gemeindestrukturen damals sehr verwurzelt und habe so eine klassische kirchlich-katholische Sozialisation irgendwie mitgemacht. Bin da zur Kommunion gegangen und bin danach bei den MessdienerInnen dabei gewesen. Und dann sehr schnell im Jugendverband, in der katholischen Jungen Gemeinde irgendwie, habe ich da Anschluss gefunden. Und da hat sich im Grunde lange Zeit, vor allem dann irgendwie später, als ich Leiter wurde, hat sich mein Leben abgespielt. Und da habe ich Raum gefunden, Platz gefunden, mich zu entwickeln und habe Menschen kennengelernt, die für mich ein Vorbild waren, ganz klar.
Und auch Gleichaltrige gehabt?
Ja, genau. Das war die Peer Group hat sich im Grunde da in der Gemeinde entwickelt.
Okay, wenn das Ihr Leben war, weil das ist ja heute ganz, ganz selten. Also wenn ich hier Gäste hatte, die in den 50er, 60er, vielleicht noch in den 70er Jahren sozialisiert worden sind, dann haben die sowas ganz oft erzählt. Aber heute, gerade noch in der Großstadt, ist das ja ganz, ganz selten geworden. Und deswegen die Frage, Sie waren da nicht alleine. Sie waren nicht das einzige Kommunionkind, was dann in diesem kirchlich-sozialen Raum sein Leben gefunden hat?
Nee, auf keinen Fall. Also es waren, sind da Freundschaften entstanden, die sich bis heute wirklich sehr intensiv irgendwie weitertragen, ob jetzt mit nur Gleichaltrigen oder auch älteren, jüngeren Menschen, so, aber ungefähr halt in einer Generation, so haben sich Menschen da zusammengefunden, weil es halt irgendwie, ja, also die Gemeinde, in der ich da groß geworden bin, die war zu dem Zeitpunkt meines Erachtens noch sehr lebendig. So, es waren jetzt vielleicht nicht total viele Leute, aber genug, als dass ich mich da habe wohlfühlen können.
Was war der Unterschied? Also wie kommt das, dass Sie sagen, das ist ja noch nicht lange her, Sie sind ja noch sehr, sehr jung, dass ich da so eine Heimat gefunden habe? Lag das am Elternhaus? War das besonders katholisch und das war Ihren Eltern sehr wichtig? Oder lag das an den Menschen, die Sie in der Gemeinde getroffen haben? Woran lag das?
Sowohl als auch. Also ich war schon irgendwie, bis ich 14 war, musste ich jeden Sonntag mit in die Kirche gehen. So, und dann wurde ich religionsmündig und dann durfte ich das selber entscheiden. Aber es war jetzt nicht total streng. Also ich habe das immer als sehr, sehr offen erlebt. Aber halt trotzdem haben meine Eltern mir immer vorgelebt, uns ist das wichtig und uns ist wichtig, dass ihr das auch kennenlernt. So. Und dann hat es aber quasi da Widerhall gefunden, indem ich da Menschen getroffen habe, mit denen ich auch mit denen ich gerne unterwegs war, mit denen ich gerne meine Zeit verbracht habe. Und so kam das zusammen. Und ich glaube, ja, es hängt schon dann doch viel einfach an den Menschen, die die Arbeit auch gestalten und die Arbeit mitverantworten. Also wenn da irgendwie klar wird, okay, hier ist ein Raum, wo du sein kannst, hier bist du willkommen und hier ist auch ein Raum, wo du dich ausprobieren kannst, wo du dich entfalten kannst. Und zwar genau so, wie du das gerade möchtest und für richtig hältst, wenn das gewertschätzt wird, dann gibt es da einen Raum, wo Menschen gerne hinkommen.
Früher, also von in den Biografien von Menschen, die eben vor 50, 60 Jahren sozialisiert worden sind, waren oft Kapläne ganz wichtig. Die Art, wie ein Kaplan in der Gemeinde war. Und so ähnlich ist es bei Ihnen vielleicht auch, weil für Sie war die Art, wie Ihre Pastoralreferentin das gestaltet hat, ganz wichtig.
Genau. Die Marianne Arndt, die Gemeindereferentin damals, die war für mich immer ein sehr, sehr eine leuchtende Gestalt irgendwie, die total viel unterwegs war, unglaublich engagiert bei allen wichtigen Anlässen bei allen wichtigen Leuten dabei. Immer mindestens 10 Minuten zu spät, weil sie gerade von einem anderen Termin kamen. So, aber halt wirklich total drin im Leben und total drin im Viertel. So und so, so sehr an den Menschen dran und so sehr vernetzt. Das hat mich immer fasziniert. Und das fand ich, ja, das fand ich total schön, weil es auch so, so unglaublich authentisch und so sympathisch war. Und ich gemerkt habe, okay, da ist jemand, und das hat, glaube ich, einfach nach außen gestrahlt, da ist jemand, der diese Berufung, die sie da gefunden hat, total lebt und da total drin aufgeht und das wirklich unter die Menschen bringt. So, also das war wirklich irgendwie ein Funke, der da zu spüren war.
Domradio. Menschen.
Viele junge Menschen machen heute ein sogenanntes Gap Year. Wörtlich heißt das ein Lückenjahr. Eines, in dem sie mal was ganz anderes machen. Nach dem Abitur packen zum Beispiel viele ihre Rucksäcke für Australien und machen Work and Travel. Das heißt, sie scheren Schafe und das Geld, was sie dabei dann beim Schafescheren verdient haben, mit dem reisen sie dann so lange durch Australien, bis es aufgebraucht ist und sie wieder ein bisschen worken, um dann wieder ein bisschen traveln zu können. Max Pilger, unser Gast heute in der Sendung Menschen, hat nach dem Abitur auch erstmal ein Gap Year, ein Lückenjahr gemacht, aber ihn hat es so gar nicht nach Australien zum Schafescheren gezogen, sondern in einen katholischen Jugendverband, zu einem freiwilligen sozialen Jahr. Ich frage mal ein bisschen provozierend, war das nicht total langweilig? Addings auffüllen, Flipcharts besorgen und für Kekse? Und Kekse kaufen gehen?
Nee, ganz im Gegenteil. Das war der gleiche Jugendverband, die katholische junge Gemeinde, in der ich irgendwie auch in der Gemeinde schon aktiv war. Und da habe ich schon irgendwie durch die älteren LeiterInnen in der Gemeinde ja den Verband als solchen kennengelernt, der halt nicht nur die Strukturen vor Ort hat, sondern eine Regionalvertretung, eine Diözesanvertretung, eine Bundesvertretung und in denen es tatsächlich einfach echte basisdemokratische Partizipationsmöglichkeiten und Strukturen gibt. So. Und da gab es sehr spannende Angebote. Mich hat das immer irgendwie interessiert, auf Regionalkonferenzen zu fahren. Und habe dann auf der Diözesanebene, in der Diözesanstelle, halt mein FSJ, mein freiwilliges soziales Jahr gemacht. Und das war alles andere als langweilig. Sicher habe da auch Bürotätigkeit wie Eddings kaufen dazugehört. Aber es war für mich eine unglaublich bereichernde Zeit, die mich wirklich entscheidend geprägt hat, weil ich auch einfach Zeit hatte, bevor ich mich entscheide, in welche berufliche Richtung möchte ich denn gehen, mich einfach auszuprobieren im Berufsleben und zu gucken, wo liegen denn eigentlich meine Stärken?
Also das sind jetzt zwei Sachen. Das eine ist, Sie haben gesagt, ich fand es unglaublich spannend, zu Regionalkonferenzen zu fahren. Da gibt es auch, das könnte man auch anders sagen, es gibt, glaube ich, viele Menschen, die sagen, oh Gott, ich muss da so zu so einem Regionaltreffen und hoffentlich ist schnell vorbei. Was daran fanden Sie so unglaublich spannend?
Es sind wieder die Menschen, die man da trifft. Also zu merken, das, was ich mache, das passiert nicht alleine, sondern das machen ganz viele andere Menschen auch an unterschiedlichen Orten. Und das wird meines Erachtens spannender, je größer das irgendwie wird. Also damals in der Region war es noch so, okay, wir in Deutz machen KJG-Arbeit, die Pfarrei in der Innenstadt macht KJG-Arbeit und in Ehrenfeld, die macht auch KJG-Arbeit. Wir tauschen uns aus, wir erzählen, in welche Sommerlagerhäuser fahren wir, wo fahrt ihr hin? Ach, das ist toll, da können wir doch auch mal hinfahren. Oder wir stellen fast, ach witzig, da waren wir auch schon mal, was war gut, was war schlecht. So, oder wir sind gleichzeitig da, lass uns doch mal was zusammen machen. Also da über den Tellerrand zu gucken und irgendwie zu kooperieren, das war super spannend. Und je höher und irgendwie ich in den Ebenen dann mich bewegt habe, so nach meinem FSJ habe ich selber als Diözesanleiter ehrenamtlich gearbeitet und da habe ich kandidiert, zu merken, dass Menschen, dass in anderen Erzbistümern genauso viel Leidenschaft und genauso viel Engagement in diese Sache reinstecken, das bedeutet ja auch, dass einfach bestimmte Grundwerte einfach sehr ähnlich sind. Und da haben sich so viele intensive Freundschaften und Verbindungen ergeben. Das habe ich als unglaublich wertvoll erfahren. Also ja, oft ist es dass es irgendwie selbstreferenziell ist und dass es viel um Strukturen geht und das ist oft ätzend so. Das ist total richtig. Aber das, was irgendwie an Positiven daraus zu ziehen ist, überwiegt das meines Erachtens um einiges.
Es hat auch gemacht, Sie haben gesagt, ich hatte Raum, mich erstmal selbst auszuprobieren, um zu überlegen, wo ich hingehen wollte, dass Sie Theologie studieren wollten. Das erzählen wir in der zweiten Stunde.
Ich denke heute viel über Freiheit nach. Über Freiheit, Liebe und meinen Glauben. Ich sehe viel Bedrückendes, Furchtbares, Einengendes. Die Freiheit macht uns zum Menschen. Ich sehe, wie Menschen Freiheit genommen wurde. Freiheit und Menschlichkeit auf eine radikale, nie dagewesene Art und Weise. Und Freiheit und Liebe, das gehört zusammen, untrennbar. Denn wenn Liebe nicht in vollkommener Freiheit geschenkt wird, ist sie nicht mehr das, Liebe. Die Liebe macht uns zum Menschen. Vergesst die Liebe nicht, war das, was Maximilian Kolbe seinen Mitbrüdern mit auf den Weg gab, als er deportiert wurde. Er ist ein eindringlicher Beweis dafür, dass es selbst hier in Auschwitz Liebe gegeben hat. Bedingungslose Liebe bis zur Selbstaufgabe. Auch das sehe ich heute. Und absolute Liebe, das nenne ich Gott. Daran glaube ich. Im Rahmen der Gedenkzeremonie bekomme ich mit allen anderen die Möglichkeit, eine Blume an einem Ort abzulegen, der mich besonders berührt hat. Meine Rose lasse ich an einem Zaunpfahl blühen, neben einem vergitterten Tor, das heute offen steht. Denn für mich ist klar, Freiheit, Liebe und Menschlichkeit lassen sich nicht einzäunen, lassen sich nicht auslöschen, lassen sich nicht vernichten. Für diese Überzeugung setze ich mich ein, setzen sich 1000 junge Menschen heute hier mit mir ein, dass Auschwitz nie wieder sei. Ein Text von Max Pilger in einem Online-Blog, in dem TeilnehmerInnen einer Gedenkstättenfahrt nach Auschwitz ihre Eindrücke und Empfindungen reflektieren.
Domradio. Menschen.
Am Mikrofon Angela Krumpen und zu Gast in der Sendung ist Max Pilger. Max Pilger, ich stelle das immer völlig frei. Also jeder Gast in der Sendung Menschen bringt sein eigenes Wort mit. Und also einen Text für die Rubrik, das Wort, das kann immer alles sein. Ich wünsche mir nur, dass es etwas ist, was wirklich sehr wichtig ist. Aus dem Text, den Sie mitgebracht haben, und ich weiß es auch vorher nicht, was die Menschen mitbringen, schließe ich, dass Sie nach Auschwitz gefahren sind und dass das sehr wichtig für Sie war, da gewesen zu sein.
Ja, das ist total richtig. Es war auf ganz vielen verschiedenen Ebenen für mich spannend. Das war ein ganz groß angelegte Fahrt mit ganz vielen verschiedenen Jugendverbänden und vor allem vielen nichtkirchlichen Jugendverbänden, die nochmal eine ganz andere Tradition haben, vor allem die DGB-Jugend und die Falken und die Jusos mit Gedenkstätten umzugehen und auch mit dem Geschichtsbewusstsein, das mir irgendwie in der katholischen Kirche nochmal ein ganz anderer Umgang damit oft irgendwie herrscht. So, das war die eine Seite und die andere Seite war das Erlebnis, die Gedenkstätte zu besuchen und irgendwie nach Auschwitz zu fahren, so dem Sinnbild für den Holocaust, das mir nochmal sehr, sehr deutlich gemacht hat, dass mein Glaube einfach ein sehr politischer Glaube ist und dass das für mich total miteinander zusammenhängt, dass ich an einen Gott glaube, der Gutes will, der Liebe ist. Und dass es auf der anderen Seite in der Welt aber so viel Ungutes gibt und so viel Leid und dass so schlimme Dinge passiert sind, dass mich das nicht irgendwie in einer Selbstbetrachtung oder Innenschau, um nach Gott zu suchen, verharren lassen kann, sondern dass ich damit nach außen gehen muss, dass ich mich engagieren muss, dass ich was tun muss, damit die Welt besser wird.
Unser Gast heute in der Sendung Menschen ist der Theologiestudent Max Pilger. Max Pilger, Theologiestudenten sind oft große, mit viel Überzeugung dabei und wollten das unbedingt studieren. Bei Ihnen war das nicht ganz so, es war ein bisschen zufällig. Was ist passiert?
Als ich von der Schule kam, dachte ich irgendwie, naja gut, ich könnte ja Lehrer werden, so, weil meine Mutter Lehrerin ist und Schule kenne ich ja und dann bleibe ich einfach da so ein bisschen und mache irgendwie zwei Fächer, die mich interessieren, Religion und Deutsch vielleicht. So. Habe dann in meinem FSJ aber gemerkt, ja, die Welt ist ja doch ein bisschen größer und Lehrer sein, das ist nichts für mich. Muss ich ehrlich sagen, auf der einen Seite war es schon so, dass mich das Berufsbild Pastoral, Gemeindereferentin mich immer schon gereizt hat, da ich da eben wirklich tolle Vorbilder kennengelernt habe. Und auf der anderen Seite war es dann relativ weit fortgeschritten schon so in den Anmeldephasen und Theologie war zulassungsfrei und da kam ich noch rein und dann habe ich mich da einfach eingeschrieben. Ehrlich gesagt auch erstmal auf kirchliches Examen. Das heißt, ich bin dann angerufen worden, ob ich wirklich ins Priesterseminar einziehen möchte. Aber ohne mich da jetzt näher mit zu beschäftigen, das musste ich dann nochmal richtig stellen.
Okay. Und wie ist es jetzt? Also ein bisschen zufällig da reingeraten. Wie ist das Studium?
Das ist auch nicht in einem Satz zu sagen.
Es gibt aber wir Dinge, haben ja Zeit für mehrere Sätze.
Genau. Es gibt Dinge, die mich wirklich, die ich sehr spannend finde. Also immer wieder Themen, die mich wirklich interessieren. Spannenderweise habe ich gerne dogmatische Vorlesungen auch gehört, um irgendwie ja zu verstehen, wie ist dieses Konzept des katholischen, des christlichen Glaubens eigentlich gedacht? Wie hat sich das entwickelt? Welche Konzepte stehen dahinter? Das sind alles verschiedene Entwürfe, die sich mir irgendwie anbieten, dieses Gottesbild, diesen Gott irgendwie, dieses Transzendente zu fassen und zu verstehen. Das finde ich sehr spannend. Es gibt aber auch Dinge, die ich wirklich nicht gerne höre, und ich habe oft das Gefühl, dass dieses Theologiestudium so wenig mit der Realität zu tun hat und so wenig mit so vielen Menschen. Also es gibt so viele Menschen auf der Welt, denen das, was ich lerne, überhaupt gar nichts sagt, denen das einfach egal ist. Und da glaube ich, dass Theologie
Sagen
ganz
Sie mal
wenig
ein Beispiel?
Sprachfähig ist.
Sagen Sie mal ein Beispiel.
Ja, das sind zum Beispiel die biblischen Fächer. Also ich beschäftige mich da irgendwie, natürlich ist das kulturell total prägend gewesen, die ganzen biblischen Motive, und das ist sicher auch gut, das zu lernen, aber wenn ich irgendwie Exegese im Neuen Testament höre, dann denke ich mir, gut, was kann ich denn mit dem Wissen jetzt anfangen hinterher, wenn ich nicht zufällig irgendwann eine Katechese über diese Bibelstelle halten werde? Nichts. Also gut, nichts ist vielleicht auch zu hart gesagt, aber da fehlt irgendwie so ein bisschen die Verbindung zu dem, wie die Lebenswelt von Menschen heute aussieht.
Also was würden Sie sich wünschen? Dass so eine Exegese nicht historisch bleibt, sondern sich mit heute verbindet? Oder?
Naja, es ist total wichtig, dass die Exegese gerade eben historisch und kritisch arbeitet. Aber genau, dass es sich mit dem Heute noch mal stärker verbindet und dass vor allem auch die Realität der westlichen Gesellschaft gerade vielleicht noch ein bisschen mehr anerkannt wird. Das nämlich eben, dass wirklich eigentlich nur noch eine sehr geringe Rolle spielt oft.
Also das, was man Applied Science nennt, also angewandte Wissenschaft, das ist Ihnen zu wenig angewandt.
Ja, an vielen Stellen ist das so, ja.
Okay, aber Sie sagen, es gibt auch Sachen, die finde ich richtig spannend.
Genau.
Beispiel?
Ich hatte beispielsweise ein Lektüre-Seminar in Pastoraltheologie, wo wir, kulturwissenschaftliche Texte gelesen haben. Sogar von Judith Butler, die ja irgendwie als Begründerin der Gender Studies jetzt nicht zum Kanon im Studium der katholischen Theologie gehört, aber sich mit solchen kulturwissenschaftlichen Phänomenen irgendwie auseinanderzusetzen und davon zu lernen. Also wir haben angefangen, über Pegida zu sprechen, wie definiert sich Volk, und dann über Inklusion, Exklusion, Identitätsfindung irgendwie zu sprechen und das nochmal zu adaptieren und für Pastoraltheologie fruchtbar zu machen und zu überlegen, welche Mechanismen spielen da irgendwie eine Rolle. Das ist das, was ich sehr spannend finde. Immer mit der Frage, wie kann dieses Sinnangebot irgendwie den Menschen heute wirklich, wirklich essentiell auch was bringen?
Domradio. Menschen.
Die Sendung Menschen, heute mit Max Pilger, Theologiestudent, der aber schon arbeitet in Höhenberg und Pfingst. Das ist die Pfarre von Franz Meurer. Haben Sie schon eine Stelle? Ich glaube, eine halbe Stelle oder was ist das?
Genau, 50%.
Ja. Aber für mindestens 4 Jahre, so. Das heißt, auch eine, in der Sie Zeit und Raum haben. Was ist Ihre Aufgabe?
Die Stelle ist offiziell als Engagementförderer betitelt. Das ist ein Projekt hier im Erzbistum Köln, das insgesamt 60 Pfarrgemeinden beantragen konnten und bewilligt bekommen haben. Ja, Menschen, die zur Aufgabe haben, ehrenamtliches Engagement an der Basis in den Ortskirchen irgendwie zu unterstützen, zu fördern, zu ermöglichen und auf den Weg zu bringen. Also irgendwie Dinge zu schaffen und Rahmenbedingungen so zu verändern, dass so ein Gemeindeleben auch ehrenamtlich getragen wird.
Das waren jetzt ganz viele lange Wörter. Rahmenbedingungen schaffen, so ein Engagement tragen und so. Kann man das so sagen, dass ich mir darunter was vorstellen kann?
Ja, ich glaube, was es konkret heißt, ist halt total unterschiedlich von Stelle zu Stelle. Also auf einer was ich mache. Genau. So, dazu muss ich, glaube ich, erstmal sagen, dass es ganz nicht klassisch ist irgendwie bei uns in Höhenberg-Pfingst, weil da ganz viel schon passiert. von den Dingen. Ehrenamt. Da gibt es viel Ehrenamt und da herrscht vor allem ein Geist, der irgendwie in dieser Formel, wer es macht, hat die Macht, für mich total zusammenfließt. Nämlich, wer sich engagieren will und wer was tut, der darf auch entscheiden, was gemacht wird und wie es passiert. So, und hat die Verantwortung, aber auch das Vertrauen, dass das schon gut wird. So. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Erkenntnis oder eine ganz wichtige Sache für die Kirche, auch für die Zukunft der Kirche, Macht und Verantwortung abgeben zu können, auch in ehrenamtliche Hände, und da irgendwie hinzuwirken, dass sowas möglich ist. Das ist, glaube ich, eine große Aufgabe. So. Das heißt, ja, für mich konkret irgendwie an dem Feld ist nicht viel zu tun. Was ich eher mache, sind nochmal Menschen anders zusammenzubringen und Netzwerke vielleicht zu stärken. Also, dass die MessdienerInnen und die PfadfinderInnen irgendwie vorher irgendwie alleine Fortbildung gemacht haben, dann ist jetzt meine Aufgabe, irgendwie die zusammenzubringen und gemeinsam zu einem Thema fortzubilden, dass da auch nochmal mehr Zwischenverbindungen entstehen und dass die Leute mehr voneinander mitbekommen. Das ist eine Kleinigkeit irgendwie in diesem Gesamtpaket.
Braucht denn dann so eine Gemeinde, die schon so viel Ehrenamt hat, überhaupt einen Ehrenamtentwickler?
Ja, also, ich sag mal, alles, was darüber hinausgeht, ist gut. So alles, was, es geht immer mehr. Man kann immer mehr tun. Die große Gefahr ist natürlich, dass dadurch dann mehr Arbeit entsteht. So, weil immer wenn Strukturen größer werden, ist die Gefahr da, dass es irgendwie sich mit sich selbst beschäftigen muss, um sich irgendwie vernünftig zu organisieren. Das ist, glaube ich, da muss man aufpassen, dass das nicht zu viel wird. Aber da geht immer mehr, weil es immer noch Felder gibt, die vielleicht nicht so abgedeckt sind. Irgendwie, da passiert bisher wenig im Bereich der Seniorenarbeit möglicherweise. Wir versuchen gerade ein Kölsch-Hetz zu gründen oder neu auf den Weg zu bringen, also eine Nachbarinnenschaftshilfe, wo Menschen sich gegenseitig unterstützen, die Zeit haben oder die einen Bedarf haben. Und ja, für so Dinge ist es immer sinnvoll, wenn nochmal jemand auch Energie reinstecken kann.
Das können Sie an dieser Stelle. Wie ist es denn, wie haben die Menschen das denn angenommen?
Ja, ganz gut. Also mein großer Vorteil ist vielleicht, dass ich in der Kirchengemeinde schon aktiv gewesen bin am Rande. Also ich habe im Kinder- und Jugendchor lange Zeit mitgesungen und bei verschiedenen musikalischen Projekten mitgewirkt. Also kenne ich schon viele Menschen. Vielen Menschen ist mein Gesicht irgendwie bekannt, also habe ich Anknüpfungspunkte und kann da als Person irgendwie gut reinkommen, ohne jetzt aber so da in den Strukturen reingewachsen zu sein, dass irgendwelche Bezüge oder Konflikte irgendwie damit reingenommen werden. Das ist eine ganz komfortable Position und so bin ich schnell irgendwie an den Menschen dran und habe ja auch vielleicht einen kleinen Vertrauensvorschuss, den ich irgendwie mitbringe. Und das macht es mir schon einfacher.
Und gibt es auch ein großes Ziel in diesen 4 Jahren? Also irgendwo, Sie sagen, das möchte ich am Ende erreicht haben?
Das habe ich, glaube ich, so noch nicht gefunden. Ich komme immer noch rein, so ein großes Ziel. Ich glaube, das spannend ist tatsächlich, dass das mit der Vergemeinderatswahlen ja gerade irgendwie zusammenfällt. Und das sehe ich vielleicht als eine mögliche oder eine gute und große Aufgabe für mich, den Pfarrgemeinderat, die ja ehrenamtlich arbeiten, den nochmal hauptsächlich zu begleiten und zu unterstützen und auch vielleicht in kommunikativen Abläufen und im wie sprechen wir miteinander, wie organisieren wir uns, da nochmal vielleicht ja, positiv einwirken zu können oder meine Erfahrung irgendwie da mitgeben zu können und da nochmal zu unterstützen.
Domradio, die Sendung Menschen, und heute zu Gast ist ein ganz junger Mensch, Max Pilger. Er ist Theologiestudent und als Student steht man immer vor der Frage, was mache ich eigentlich mit diesem Studium? Was wird aus mir, was wird aus diesem Studium und wie bringe ich das eine mit dem anderen zusammen? Max Pilger, Sie haben diese Frage natürlich auch. Eine Option wäre, als Pastoralreferent zu arbeiten, aber ob Sie, also welche Zukunft Sie in der Kirche haben, ist für Sie noch gar nicht klar, oder?
Das stimmt. Ich bin da noch sehr auf der Suche irgendwie.
Sie haben gesagt in einem Interview, also dass Sie in der Ausbildung das schon so erleben, dass viel Wert auf ein spirituelles und geistliches Leben gelegt wird, also wie man seine Berufung zum Evangelium lebt und diesen ganzen Kram, haben sie gesagt. Das mag wichtig sein, mir sagt das aber nicht so viel. Für mich sind die Fragen, wie erreiche ich Menschen? Wie unterstütze ich eine Gruppe? Wo setze ich Grenzen? Wie funktioniert ein Sozialraum? Eben, wie mache ich meinen Job vernünftig? Das sind die Fragen, die sie umtreiben. Machen diese Fragen, dass sie von der Kirche als Arbeitgeberin wegführen?
Manchmal entsteht bei mir dieser Eindruck, ja, dass das nicht ganz zusammenpasst vielleicht. Ich bin da inzwischen in meinen Überlegungen vielleicht schon auch nochmal ein bisschen weitergekommen durch viele Gespräche mit KommilitonInnen. Mir ist aber schon irgendwie, oder mir wird immer wieder deutlich, dass meine Art zu glauben, wie das in dem Text da vielleicht so ein bisschen sehr flapsig rüberkommt, doch nochmal eine andere ist, als sie vielleicht, als ich sie sonst so erlebe, wie sie vielleicht gewünscht oder naja, als normal angesehen wird. So, ich kann nicht viel anfangen mit Kontemplation. Ich habe, das muss ich sagen, ich habe keine sehr persönliche Gottesbeziehung, sondern wie ich das gerade eben in dem Text schon formuliert habe, mein Glaube ist vor allem sehr im Tun verhaftet, im Leben, im Weltgestalten und Welt gut machen und Welt besser machen. Ich kann nicht viel damit anfangen, mich jeden Tag 20 Minuten mit einer Kerze hinzusetzen und mich zu besinnen. Das entspricht irgendwie nicht so sehr mir. Und da habe ich aber das Gefühl, dass da schon sehr viel Wert drauf gelegt wird, sich damit auseinanderzusetzen und das zu versuchen und einen sehr spirituellen Weg zu gehen.
Aber das tun sie auch, oder? Sie versuchen das doch. Sie setzen sich, jetzt gerade in diesem Moment, setzen sich doch damit auseinander.
Ja, auf einer sehr kognitiven Ebene vielleicht. So. Okay. Und nicht so auf der, ja, ach, ich finde das schwierig. Ich habe mit einem Kommilitonen gesprochen, der eine Zeit lang auch im Priesterseminar war, sich dann dagegen entschieden hat und für den das, also den ich wirklich total schätze und für den das eine ganz, ganz tiefe Erfahrung aber ist und für den das sehr wichtig ist, irgendwie auch Exerzitien zu halten und sich mit Gott in Kommunikation zu gehen auf so eine Art und Weise. Meine Kommunikation mit Gott oder dem Göttlichen läuft vielleicht anders und da habe ich manchmal das Gefühl, ach, das passt nicht so gut rein.
Wie läuft sie denn bei Ihnen?
Ja, ich glaube, es ist so dieses Wort, ja, Gott im Anderen zu suchen. Also für mich ist, wenn Jugendliche in der katholischen Jugendgemeinde Gummihuhn-Golf spielen, ja, also einen Tag lang Gummihühner mit Stöcken durch einen Parcours bewegen, so unglaublich viel Spaß dabei haben, lernen, wie man kooperiert, wie man zusammenarbeitet, wie man Konflikte friedlich löst, dann ist das für mich eine Art von Gottesdienst. Dann denke ich, okay, hier wird irgendwie die Welt ein Stück besser gemacht, hier kommt das Reich Gottes ein Stück näher und ich muss dafür kein Kreuzzeichen machen.
Aber wie haben Sie das genannt? Gummihuhn-Golf spielen kann ich ja auch, wenn ich, was weiß ich, Jugendorganisationen, was weiß ich, die Falten nehme. Irgendwie die gleichen Sachen lerne ich da auch. Das ist völlig egal, wo, in welchem Kontext Kinder Gummihuhn-Golf spielen. Aber Sie deuten das ja anders. Sie sagen ja, da machen Sie Erfahrungen mit Gott. Das gleiche Gummihuhn-Spiel an einem anderen Ort würde ja nicht so gedeutet. Das heißt, in der Deutung liegt doch, so wie Sie das deuten, liegt doch...
Ich glaube, dass einmal ich würde das halt auch bei den Falken so deuten. Also ich glaube, es liegt weniger am Ort als an den Menschen.
Nein, Sie deuten ja das so. Aber macht das nicht, dass Sie das so deuten, dass Sie Ihren Platz in der katholischen... Also dass das wenn Sie sagen, ich weiß nicht, ob ich da so reinpasse, dass Sie da reinpassen, ich sag's mal so.
Das sehe ich auch so. Also,
Aber Sie haben das Gefühl, dass Sie anders, dass Sie eigentlich anders sein sollten, dass es eigentlich gewünscht ist, dass Sie anders sein.
Ja, also ich glaube, gewünscht ist, dass dann da auch, dass das dann auch draufsteht. Also, dass man auf jeden Fall, dass ich auf jeden Fall sage allen Menschen, okay, und dadurch, dass wir das hier tun, begegnen wir Jesus und Christus. Und das kann ich machen, ist mir aber nicht so wichtig, wie das zu tun.
Aber haben die Kinder jetzt aus der Perspektive der Gummihuhn-Golf spielenden Kinder denn die Möglichkeit, diesen Deutung zu erfahren, wenn man ihnen nicht auch die Deutung mit an die Hand gibt?
Das stimmt. Ich glaube, das ist schon eine Aufgabe, irgendwie das zu tun. Und das geht aber auch. Also wenn irgendwie klar gemacht wird, okay, wir machen so eine Veranstaltung und ja, wir sprechen vorher ein Gebet, dann reicht das schon für mich.
Domradio. Menschen.
Max Pilger, heute zu Gast in der Sendung Menschen. Wir haben jetzt über viele Sachen gesprochen, die Sie als Theologiestudent im Moment umtreiben. Dazu gehört Ihre Arbeit als Ehrenamtsentwickler, dazu gehört Ihre Vorstellung von einer Arbeit von Kirche als Arbeitgeberin, all das. Mitgebracht haben Sie uns aber einen Blogartikel, den Sie geschrieben haben, als Sie von Auschwitz kamen. Und in diesem Blogartikel schreiben Sie über Gott. Und am Anfang habe ich Sie gefragt, im Fragebogen, Gott ist, und Sie haben gesagt, die Liebe. Und ich möchte jetzt am Ende mal diese anderen Sachen, wo könnte ich das denn, wo könnte mein Platz sein und wie könnte Kirche und all das mal weglassen und auf Max Pilger und seine Beziehung zu Gott gucken. Und dann, das muss ja eine Rolle spielen, sonst wären Sie nie auf die Idee gekommen, Theologie zu studieren, egal wie praktisch es ohne NC war und so weiter. Was ist da im Moment? Also Sie sagen, Gott ist die Liebe. Wo würden Sie sagen, da stehe ich gerade mit Gott? Gott und ich, wir stehen hier. Ja. Das Göttliche und ich, wie immer Sie das sagen möchten.
Inzwischen sage ich auf die Frage, glaubst du an Gott? Sage ich ja, ich glaube an Gott und muss das dann aber irgendwie beschreiben, weil das ist, glaube ich, eine Sache, die ich aus dem Studium mitgenommen habe. Das habe ich gerade schon mal angesprochen, dass ich verschiedene Konzepte kennenlerne, wie Gott, wie Religion, wie Transzendenz zu denken ist. Und dieses Konzept ist was, da kann ich sagen, ja, das beschreibt für mich was Wesentliches, dass Gott absolute Liebe ist. Und weil er Liebe ist und nicht nur Liebe hat, muss Gott auch Freiheit sein, weil Freiheit und Liebe untrennbar zusammengehören. Ja, also so untrennbar zusammengehören, dass sie quasi äquivalent verwendet werden können. Also, sobald in Liebe irgendein Zwang drin ist, ist Liebe keine Liebe mehr. Sondern Liebe ist nur dann Liebe, wenn Liebe Freiheit ist. Und wenn Gott Liebe ist und diese Kraft, die irgendwie die Welt antreibt, die Beziehung ist irgendwie, wenn Gott da drin steckt, wenn Gott das ist, dann ist Liebe, dann ist Gott so frei irgendwie, dass es das alles irgendwie erklärt. Das ist irgendwie ein umfassendes Prinzip. Und damit kann ich total mitgehen. Und das kann ich für mich annehmen. Und da kann ich Gott auch finden. In authentischen Beziehungen zu Menschen. In altruistischen Dingen, in Menschen, die für andere Leute handeln.
Gibt es da ein Beispiel?
Das ist schon auch was ich wirklich in der Gemeinde, in der ich gerade bin, erfahre. So wie sich Menschen da für andere einsetzen, das ist unfassbar und wirklich beeindruckend. Da ist irgendwie ein Geist zu spüren. Das ist aber auch das, was ich irgendwie nachspüren kann in Auseinandersetzungen mit zum Beispiel Maximilian Kolbe, auf den ich getauft bin. Ja, jemand, der so viel Liebe hat und Liebe geben kann, dass er für andere Menschen in den Tod geht. Das ist ein unglaublicher Gedanke irgendwie, der so kraftvoll und gleichzeitig so tragisch ist irgendwie, dass mich das sehr bewegt. Das ist aber auch das Gefühl, als ich mein Patenkind kurz nach der Geburt auf dem Arm hatte, so ist es nicht mein eigenes Kind gewesen, aber trotzdem war mir klar, ja, ich bin mit diesem Kind, mit diesem Menschen jetzt verbunden, ich habe eine Verantwortung und da war so viel Liebe, das war was Göttliches irgendwie.
Also tatsächlich in der Begegnung passiert es.
Ja.
Und wie ist es dann für Sie in dieser Begegnung? Also wie, Sie nehmen das wahr, dass da so viel Liebe ist und wie soll ich sagen, was bedeutet das für Sie, dass Sie das dann wahrnehmen? Dass Sie wissen, Gott ist da und dass Sie, das, oder ist es das Wissen, Gott ist da, hier gerade kann ich ihn fühlen? Oder geht es darum, daran zu lernen, dass Sie selber so werden, dass andere Menschen das dann fühlen können in der Begegnung? Also was ist das eine? So, Sie haben jetzt beschrieben, da kann ich es, da begegnet es mir. Und was bedeutet es für Sie, dass es Ihnen begegnet?
Das ist schwierig. Ich weiß nicht genau. Es hat sicher was, ja, einfach von der Erfahrung von was Essentiellem irgendwie, zu merken, ja, vielleicht ist das tatsächlich richtig und es gibt irgendwie noch eine andere Ebene so. Aber das kommt nur, also es kommt wirklich, wirklich selten hervor. Mhm. So, und ich glaube, es ist eine sehr vernünftige Entscheidung letztendlich zu sagen, okay, oder daraus irgendwie kommt halt ja diese Motivation zu sagen, ja, aber es ist wichtig, in der Welt was zu tun und es ist wichtig, Begegnungsräume zu schaffen und es ist wichtig, ja, für mehr Liebe in der Welt zu sorgen vielleicht. Mhm. So, das klingt so lapidar, aber irgendwie ist das, glaube ich, was trägt.
Das klingt nur dann lapidar oder hohl, wenn man es nicht lebt. Wenn man das nur sagt, aber nicht tut. Aber wenn man es tut, finde ich, klingt es überhaupt nicht lapidar. Sie sind noch so jung. Ich kann Sie jetzt hier an dieser Stelle nicht aus dem Studio gehen lassen, ohne Sie zu fragen, was wünschen Sie sich? Was soll in Ihrem Leben passieren? Was ist der Traum, wenn die Fee käme und würde sagen, so, lieber Max hier, wünsch dir was. Dann?
Ganz ehrlich, ich finde mein Leben, so wie es ist, gerade ziemlich gut und ziemlich schön. Es sind viele Herausforderungen, viele spannende Fragen, aber ich habe irgendwie ein tiefes Vertrauen darin, dass es schon irgendwie gut werden wird und ich will keine dieser Erfahrungen irgendwie vorwegnehmen von irgendeiner Fee, sondern ich will das genauso weiterleben, wie es gerade ist und gucken, was kommt und Türen tun sich auf und die kann ich nehmen und das ist diese Freiheit und diese Kontingenz irgendwie, die auch was Göttliches hat.
Also schon ein Wunsch wäre eine Festlegung. Okay, die Suche nach der großen Freiheit. Max Pilger, jetzt sind wir hier mit unserer Zeit am Ende angelangt, aber ich wünsche Ihnen sehr, wenn Sie sagen, mein Leben ist genauso richtig, wie es jetzt ist und ich habe die Freiheit zu suchen und es gibt Türen und durch die einen gehe ich und durch die anderen gehe ich nicht und so wie ich da durchgehe, wird es am Ende gut sein, dass Sie diese Freiheit behalten und auch das Vertrauen behalten. Das wünsche ich Ihnen sehr.
Danke.
Und ich danke Ihnen sehr, dass Sie so sich so offen einfach erzählt haben, wie es Ihnen mit Ihrem Leben an dieser Stelle, an der Sie gerade sind und mit Gott geht. Das ist sehr ungewöhnlich und ich danke Ihnen sehr, dass Sie das gemacht haben.
Ja, sehr gerne.
Und ich danke allen, die eingeschaltet haben und ich wünsche uns, glaube ich, dass wir diese Fragen nicht nur stellen, wenn wir jung sind, sondern sie immer stellen, weil ich glaube, nur dann stellen wir die wirklich wichtigen Fragen und nur dann können wir am Ende sagen, das war auch wirklich wichtig, was wir gemacht haben. Das wünsche ich uns allen. Am Mikrofon war Angela Krumpen. Machen Sie es gut.
Domradio Podcast. Mehr unter domradio.de/podcast.